Sie hören RBB Kultur und wir schauen nochmal ins Pergamon-Museum. Das wird ja in wenigen Wochen auf mindestens 3 Jahre ganz geschlossen. Der Südflügel soll sogar erst 2037 wieder eröffnet werden. Ursprünglich sollte der Bau 2024 fertig sein, sollte 340 Millionen kosten. Jetzt gehen die Kalkulationen von 1,2 Milliarden Euro aus. Und deswegen sehen wir uns nicht nur die Kunstwerke, sondern auch den Bau selbst ein wenig genauer an hier auf RBB Kultur und das mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Nikolaus, ein Teil der Debatte behandelt ja auch die Frage, wird der Bau denn auch wirklich modern, heißt also klimatisch, energetisch und ökologisch fortschrittlich werden?
Nein, überhaupt nicht. Also nicht einmal im Ansatz. Man darf nicht ganz vergessen, das Ganze ist ja ein Projekt aus den 1990er Jahren, also ist inzwischen 20 Jahre alt. Wenn es fertiggestellt werden wird, dann wird es 40 Jahre alt sein, mit den Vorläufen sogar fast 50 Jahre. Und damals wurde über vieles und vor allem über Klimawandel und über Ökologie sehr anders oder auch noch gar nicht nachgedacht. Und deswegen fehlt da so ziemlich alles, was heute normal wäre und was übrigens eben auch damals schon denkbar gewesen wäre. Also zum Beispiel Erdwärme oder Wärmepumpen, das gab es alles damals schon. Oder Solaranlagen für die riesigen Glasdächer. Das hätte man ohne Probleme machen wollen. Aber ja, das, was jetzt gebaut wird, das ist geradezu absurd aus der Zeit gefallen. Es ist eben vor allem mal ästhetisch gedacht und museumspraktisch, aber überhaupt nicht ökologisch.
Und du sagst gerade, absurd, finde ich auch, wenn man das so hört. Wie kann man sich das erklären? Wo hätte man denn einhaken können?
Naja, da haben wir zum Beispiel diesen berühmten vierten Flügel, der ist noch nicht gebaut, aber man kann ihn jetzt schon ganz gut sehen in seinen Dimensionen. Da steht ein Baugerüst, von dem sollen eigentlich so Höhen abgemessen werden, aber das zeigt so die Unterkante des Ganzen und die Oberkante kann man etwa ermessen, wenn man sich ansieht, was an den Fassaden, die zum Kupfergraben hin stehen, was an denen sozusagen ausgelassen ist. Und das wird ein riesiger Bau, der vollständig mit Glas umhüllt ist. Das heißt, das wird eigentlich so eine Art Gewächshaus und wird sehr viel Wärme fangen. Genauso die großen Glasdächer, vor allem im Nord- und im Ostflügel, die dort ja fertig gemacht wurden jetzt oder gerade fertig gemacht werden, um es genau zu sagen. Und das sind gigantische Wärmefallen und Energiefallen. Und statt eben dieses ganze Wärme zu benutzen und zu speichern und für Energieproduktion zu nutzen, was alles übrigens um 2000 schon möglich gewesen wäre, ohne weiteres, hat man sich vor allem mal darauf konzentriert, diese Wärme wieder nach draußen abzuführen. Das heißt, man hat irrwitzige, riesige Entlüftungsanlagen gebaut. Das ist phänomenal, wenn man unter den Dächern steht. Also es sieht auch ganz großartig aus, aber es ist energetisch vollkommen aus der Zeit gefallen. Und ja, das ist eben ein Kernproblem dieses ganzen Baus. Er ist wirklich aus der Zeit gefallen und das merkt man eben bei solchen Details oder auch daran, dass es überhaupt niemals eine Gesamtenergiebilanzberechnung gegeben hätte. Das macht man heute durchaus wenigstens ab und zu mal, dass man sich also fragt, Leute, wenn wir diesen riesigen Umbau machen und beim Pergamonmuseum ist er ja energetisch besonders schwer, weil ganz tief in die statischen Strukturen eingegriffen wurde, wenn wir schon solch einen Umbau machen, ja, lohnt sich denn das überhaupt? Kommen wir dabei am Ende wirklich bei einem Gebäude raus, was sich für uns auch energetisch gelohnt hat? Das wurde beim Pergamonmuseum überhaupt nie gemacht, sowas.
Gibt es denn Museumsprojekte, die als Vorbild hätten dienen können?
Ja, ganz klar. Also auch um 2000 herum, es war um 2005 etwa, muss der Landesdenkmalrat ausgerechnet, wenn ich mich richtig erinnere, ganz heftig gedrängt haben dazu, guckt euch doch mal bitte die aktuelle Museumsarchitektur an. Guckt euch zum Beispiel von Renzo Piano die Erweiterung des Stuart Gardner Museums in Boston an. Ein historischer Bau, ein sehr kompliziertes Gebäude, auch ein sehr sensibles Gebäude. Und Renzo Piano, also der Architekt vom Centre Pompidou, der hat das eben wirklich benutzt als große Energiefalle, wenn man so will. Und hat direkt daneben noch ein großes Glashaus gestellt. Und das Ganze ist energetisch vollkommen in sich geschlossen. Oder das Rittermuseum, das bei Stuttgart steht, von Max Dudler, also einem formal gesehen sehr konservativen Architekten. Aber bei dem wurde eben von vornherein auch eine sehr langsame Klimatisierung eingeplant. Alle Oberlichter können sofort verschattet werden, wenn das Publikum rausgeht. Das heißt, man gewinnt dort sehr, sehr viel Energie. Oder ja, gerade die Erweiterung der Kunsthalle in Mannheim, wo eben von vornherein alle Register gezogen wurden mit Wärmepumpen und Erdwärme und Solaranlagen und eine kühle Klimatisierung und alles Mögliche. Also man hätte es machen können. Ja, es wurde aber nicht gemacht.
Gelinde gesagt kann man da nur mit dem Kopf schütteln und man fragt sich, warum wurden die Umbauten nicht mit einem modernen Umbau verbunden? Das läge ja wirklich nah.
Nee, das eine ist eben, wie gesagt, schon, das sind sehr alte Pläne. Sie sind etwa um 2000 entwickelt worden. Da war das in der Staatsarchitektur einfach noch nicht so ein großes zentrales Thema. Das zweite ist, die Museen sind in Deutschland generell nicht besonders fortschrittlich. Also wir haben jetzt gerade mal zwei fortschrittliche Modelle erwähnt. Aber im Großen und Ganzen ist man da sehr hinterher, obwohl 2022, das ist jetzt allerdings auch erst ein Jahr her, der Deutsche Museumsbund energisch gefordert hat, ihr müsst euch jetzt endlich darum kümmern, und sei es nur deswegen, weil euch die Betriebskosten davon laufen werden. Aber letztlich liegt es daran, die Museen selber sind sehr konservativ, die haben sich um dieses Thema nicht gekümmert. Und dann haben wir einen klassischen Fall der Trägheit der Bauverwaltung. Bauverwaltungen machen das, was ihnen ihre Bauauftraggeber vorschreiben und was in den Baugesetzen drinsteht. Und sie machen eben nicht das, was möglich wäre. Und da ist wirklich eine ganz dringende Reform anzusagen, dass man eben sagt, ja, die Bauverwaltungen, vor allem die großen, ja, Unternehmen sind ja, die große Projekte leiten und durchführen müssen, die müssen sich eben an dem jeweils Neuesten orientieren und nicht an dem, was bereits Standard geworden ist. Beim Pergamonmuseum ist das ganz klar zu spät, auch beim Museum der Moderne, auf dem Kulturforum wird das ja nur noch Dekoration werden, was da an energetischen Projekten stattfindet. Aber für künftige Projekte, ja, muss man wirklich vollkommen neu denken. So geht es nicht weiter.
Dann noch zum Schluss die Frage, wie ist es mit dem Zeitplan? Können wir davon ausgehen, dass der wenigstens eingehalten wird?
Also sagen wir mal so, wer sich die Bauarbeiten anguckt, die in den letzten 15 Jahren gelaufen sind und die Planungsarbeiten, die in den letzten 30 Jahren gelaufen sind, nee, der kann den Zeitplan schlichtweg vergessen. Ist extrem unwahrscheinlich. Möglicherweise halten sie jetzt die Eröffnung für den Nord- und den Ostflügel in 3 Jahren. Aber die Sanierung des Südflügels, so wie er jetzt geplant ist, das halte ich für extrem unwahrscheinlich, und da wird es übrigens auch noch heftig zu debattieren sein, ob das wirklich so machbar ist. Man kann schließlich nicht eine Welterbe wie das Ischtar-Tor oder die Prozessionsstraße ja auf mehr als ein Jahrzehnt einfach wegsperren. Da verliert man einfach den Anspruch auf dieses Welterbe.
Ein problematisches Unterfangen durch und durch. Das Pergamonmuseum kurz vor der langen Schließung. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau gab uns Aufschluss über das, was dort passieren soll und eben auch nicht.